Ja, ihr habt richtig eingeschaltet. Radio Frei ist hier und ihr hört das Magazin Unterdessen. Heute am 4. März 2026. Am Mikrofon meldet sich Reino. Willkommen. Und in diesem Unterdessen-Magazin gibt's wie immer Musik. Heute nicht unter einem Motto, nicht unter einem Thema, sondern einfach so rausgegriffen nach Lust und Laune des Moderators, der auch die Musik rausgesucht hat und der heute ein paar Titel hat, die sich mit einer Welt beschäftigen, die etwas aus den Fugen geraten scheint. Aber es gibt natürlich auch Wortbeiträge, es gibt ein Gespräch, das anknüpft an das, was seit einer Woche hier läuft, nämlich die Fastenzeit. Und wir haben die Fastenzeit nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam und da heißt sie Ramadan. Die hat ausnahmsweise jetzt praktisch gleichzeitig mit unserer Fastenzeit, unserer in Anführungsstrichen, wenn man von christlich meint, begonnen. Und dann hat am 1.3. auch noch eine andere Fastenzeit begonnen. Wir kommen darauf in diesem Gespräch zurück. Und im Anschluss an die Fastenzeit gibt's dann aus der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel eine weitere Folge, die heute den Titel Ausweis trägt. Und dann sind wir schon fast in der zweiten Stunde dieser zweistündigen Sendung angekommen und beginnen sie mit einer Personalvorstellung der Health and Medical University hier in Erfurt. Und daran schließt sich dann unvermeidlich die Wissenschaftsecke an, die sich heute mit dem Thema Altern beschäftigt. Nicht etwa nur Alte und Alter, sondern Altern. An diesem 4. März nochmal willkommen bei Unterdessen. Bei einer Sendung, die ihr vielleicht jetzt gleichzeitig mit dem Moment hört, in der ich sie auch mache, nämlich in einer Zeit, die jetzt 9.04 Uhr besagt, nach der Uhr, die hier läuft, oder aber zu irgendeinem anderen Zeitpunkt dieses Tages oder auch eines späteren Tages. Jedenfalls sind alle Hörer willkommen. Wir freuen uns. Je mehr, je besser. Und ich hatte eingangs gesagt, dass die Musik so ein bisschen Rücksicht auf die aus den Fugen geratene Zeit nimmt. Und deswegen gibt es jetzt erstmal einen Titel, der heißt Ball of Confusion.
Skin. Run, 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 but you sure can't hide. to vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids going up to Zoom. Politicians say more taxes will solve everything.
And the band played on.
So,
round and around we go, where the world's headed, said nobody knows.
Temptations waren das, Ball of Confusion. Wenn man in Konfusion ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen darauf reagieren. Die Möglichkeit, über die ich jetzt ein Gespräch geführt habe, will ich nicht unbedingt als die in unserer Kultur wichtigste Möglichkeit ansehen, aber viele schwören darauf, sich, wenn man ein wenig durcheinander sich glaubt, dass man dann sich zurückzieht und ein wenig kontemplativ über die Welt nachdenkt, um ein wenig klarer zu sehen. In der christlichen Zeit hat unter anderem das Fasten eine solche Bedeutung gehabt. Die christliche Fastenzeit hat in diesem Jahr begonnen am 18. Februar, am Aschermittwoch. Im Islam hat der Ramadan begonnen, die islamische Fastenzeit am 19. Februar, und dann ist jetzt noch eine dazugekommen, nämlich die Bahai-Religion, die eine Fastenzeit hat, die am 1. März immer beginnt. Im Christentum und im Islam ist der Termin ja nicht festgelegt. Und dass jetzt drei Fastenzeiten aufeinander liegen gewissermaßen, das war Anlass für mich, einmal über das Fasten in den Weltregionen einen Überblick zu wagen. Ich habe das versucht mit einem Religionswissenschaftler, mit Michael Sturmberger und einem Angehörigen der Bahai-Religion, von der man relativ wenig weiß, nämlich Helmut Winkelbach. Und die beiden, mit den beiden habe ich ein Gespräch geführt und habe versucht, einmal so sind wir durch die Weltreligionen durchgegangen, wo es da Fastenzeiten gibt, wo es sie nicht gibt und welche Bedeutung sie in den jeweiligen Religionen haben. Und dieser Beitrag, der folgt jetzt.
Also die Sache ist die, die Fastenzeiten sind natürlich nicht gleich lang und sehen inhaltlich auch verschieden aus. Aber es gibt sie zeitlich gebunden im Christentum, im Islam, bei den Juden und in der Bahá'í-Religion. Im Buddhismus und im Hinduismus gibt es auch Fasten, aber das ist meistens individuell und hat was mit einem persönlichen Vergeistigungsprozess zu tun. Also ich erinnere mich, was sehr köstlich schmeckt, das ist die Fastenspeise der buddhistischen Heiligen. Die gibt es also in China-Restaurants zu kaufen. Und das ist ein vegetarisches Gericht. Also geht es darum, wie heißt es in China, Toren essen Fleisch, die Weisen essen Gemüse. So heißt es auch ein Sprichwort. Und das spiegelt so ein bisschen diese buddhistische Fastenspeise wider. Das heißt also, da ist es, und im Hinduismus ist es so, dass eben Fasten eine Art, wie soll ich mal sagen, eine Übung ist, wo man zeigt, dass man eben große geistige Kräfte hat. Und da ist man auch dann schon bei dem Punkt, der das religiöse Fasten insgesamt betrifft, nämlich die Entwicklung geistiger Kräfte. Das heißt also, es gibt ja auch ein medizinisches Fasten, aber das Fasten in zum Beispiel in der Bahá'í-Religion ist es so, es geht darum zu lernen, dass man zum Beispiel einen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Essen und Trinken auskommen kann. Und das kann man lernen. Also bei mir hat es ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich das gut konnte. Und dann ist es aber unproblematisch. Man frühstückt also vor Sonnenaufgang, hält den ganzen Tag wunderbar durch. Ich könnte sogar noch 1-2 Stunden länger fasten. Mache ich auch öfter, weil es nicht anders geht wegen der Arbeit. Und dann weiß ich, manche Leute sagen, oh, ich muss dringend was essen. Sage ich, komisch, ich kann viele Stunden lang ohne Essen und Trinken aushalten, ohne dass ich irgendwie besorgt bin. Ja? Und das habe ich beim Fasten gelernt.
Herr Winkelbach, ist das bei Ihnen genauso?
Das Fasten ist halt einmal da, damit wir unseren Willen stärken, weniger abhängig werden von diesen materiellen Bedürfnissen. Und das Zweite ist, dass wir halt geistig wachsen, dass es uns hilft, ja, wie Herr Sturmberger sagt, stark zu sein gegen, ja, sagen wir, Versuchungen oder gegen diesen Willen, jetzt schnell was zu essen. Also das stärkt halt unsere Willenskraft und unsere Seele.
Die Willenskraft gegenüber dem körperlichen Verlangen, ist das richtig verstanden?
Ja, genau.
Ja, oder auch im Bezug auf dieses Schwächegefühl, dass der Mensch denkt, oh, ich muss dies, ich muss jenes. Ne? Und das nimmt eben total ab. Was auch interessant ist, bei mir persönlich nimmt die Sinneswahrnehmung zu. Zum Beispiel in der Fastenzeit, wenn ich an einem Bäckerladen vorbeikomme, dann rieche ich sehr stark diese ganzen Gebäcke. Aber es genügt mir völlig, das zu riechen. Und ich denke, meine Güte, wenn ich was esse, rieche ich das gar nicht. Das ist eine sehr eigenartige Erfahrung, dass mein Geruchssinn in der Fastenzeit viel stärker ist als außerhalb der Fastenzeit.
Mhm. Dann habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch noch ein bisschen recherchiert und habe die beiden Stichworte Buße und Reue auch gefunden. Ist das etwas, was dazukommt oder was vielleicht bei einzelnen Religionen im Vordergrund steht?
Ja, also beim Christentum ist es offensichtlich so, da geht es darum, auf etwas zu verzichten, wie man sagt, was man besonders gerne macht. Also mit Wilhelm Busch, was man besonders gerne tut, ist selten ganz besonders gut, sagt er. Ne? Das ist eben das, bei den Christen hat sich das so eingebürgert, ich mag unheimlich gern das und das, das lasse ich jetzt mal 40 Tage oder 20 Tage weg. Und bei den Muslimen ist die Fastenzeit stark verbunden mit der Vergebung der Sünden. Das heißt also, man fastet, damit Gott einem vergibt.
Also der Buße-Gedanke.
Ja, also das ist bei den Bahais eigentlich nicht. Ne? Das ist, es wird sogar ausdrücklich gesagt, dass das Fasten ein Symbol ist, ne? Und ja. Es wird nicht die medizinische Fastenzeit angesprochen. Zum Beispiel das sogenannte Saftfasten. Das ist ja auch wieder sowas, dass man gar nichts isst, sondern immer nur Saft trinkt oder verdünnten Saft. Das ist etwas, was medizinisch angeraten sein mag. Man hat aber festgestellt, ich habe da eine Untersuchung gelesen, dass das Beifasten, diese 19 Tage zwischen Sonnenaufgang und Untergang, nichts essen, nichts trinken, dass das auch die Gesundheit fördert, was mich tatsächlich erstaunt hat angesichts der Formulierungen, die da in den Beischriften gebraucht werden, dass es eben nicht nur der Vergeistigung dient, sondern eben auch tatsächlich körperlich gesund ist, das zu machen. Das hat mich gewundert, aber das ist ein wissenschaftliches Forschungsergebnis.
Naja, es gibt ja auch den Begriff des Heilfastens.
Genau.
Das steckt wohl dahinter.
Ja, das Heilfasten ist ja entweder ein Saftfasten, also wo man die feste Nahrung weglässt, oder ein Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, die zum Beispiel zu viel Zucker, zu viel Fett und so weiter enthalten. Ja, dann hat das ja schon fast eine Art von Diät, ist es dann schon.
Ja, also die Übergänge sind fließend.
Genau.
Das Heilfasten wurde untersucht in der Charité vor 4-5 Jahren. Und da gab es einen großen Bericht und im Fernsehen, das war relativ weit, dass das Heilfasten sehr gesund ist.
Ja. Und das trifft sich auch mit den Baha'i-Aussagen von Abdu'l-Bahá in den beantworteten Fragen. Da sagt er, in der Zukunft werden Krankheiten sehr häufig durch Ernährung behandelt werden. Also insbesondere erwähnt er Früchte, die eben bestimmte, also eine Früchtediät, die bestimmte Krankheiten eben auch heilen kann.
Naja, wie umgekehrt ja durch eine Ernährung auch Krankheiten verursacht werden können.
Genau.
Das wird der Grund sein, weil die Leute das Falsche essen, müssen sie Diät machen oder sogar fasten, damit das wieder in Ordnung kommt. Ne?
Mhm. Sie hatten vorhin angesprochen, im Buddhismus sei das Ganze mehr individuell. Heißt das, dass also bei den Buddhisten jeder individuell die Zeit und die Dauer des Fastens selber bestimmt?
Also die Sache ist die, im Buddhismus gibt es ja die 5 Gebote für alle und die 5 weiteren Gebote für Mönche und Nonnen. Und unter den 5 Geboten für Mönche und Nonnen ist eines, das lautet nach 12 Uhr mittags nichts mehr essen, gar nichts mehr.
Ja.
Und wenn Sie mal den Dalai Lama hören, der ist da total stolz darauf, dass er niemals zu Abend isst. Und der ist ja auch schon relativ alt, ich glaube, der ist 90 jetzt. Ne? Und wenn man ihn fragt, warum er so gesund ist, sagt er, weil ich abends nichts esse.
Mhm.
Das ist eine interessante Auskunft. Ne? Mhm. Aber das ist eben bei bestimmten Mönchen und Nonnen, die diese alten Gebote sozusagen noch annehmen, die essen prinzipiell nach 12 Uhr mittags nichts mehr.
Ja.
Und das ist ja eine Art von Fasten, oder?
Ja, kann man, glaube ich, sagen. Also wir kennen ja mittlerweile hier bei uns auch dieses Intervallfasten aus medizinischen Gründen oder aus Gründen einfach des Abnehmens wird das ja empfohlen. Und das ist ja praktisch dasselbe, dass man also 18 Stunden am Tag nichts isst und nur innerhalb eines Zeitraums von 6 Stunden was isst.
Genau, und dieses individuell, das war jetzt sozusagen das Gegenkonzept zu Fastenzeiten. Das gibt es im Buddhismus und im Hinduismus nicht.
Mhm. So wie wir jetzt bisher in diesem Gespräch über Fasten geredet haben, ist das etwas, was zum Nutzen des Einzelnen ist. Gibt es auch Bestimmungen über das Fasten, die sozusagen die Gesellschaft im Blick haben und das Fastenbrechen vielleicht unter Strafe stellen? Also wie streng wird dieses Fasten in den Religionen gehandhabt?
Also es ist so, im Islam ist das Fasten eine gesellschaftlich kontrollierte Geschichte. Das heißt, da wird man auch ausgeschlossen, wenn man das nicht macht. Außerdem wird in der Fastenzeit auch relativ viel an die Armen gedacht. Das heißt also, wenn ich einen Muslim frage, warum fasten, sagt er, damit ich mal erlebe, wie das mit den armen Leuten ist, damit ich das selbst mal sehe, wie die leiden müssen, damit ich mich mehr um diese Leute kümmere. Das
hat
mir also ausgegeben. Ne?
Ja.
Und da ist dieser soziale Aspekt halt sehr wichtig. Es gibt es aber auch bei den Christen, also gibt es Spendenaktionen, das, was ich in der Fastenzeit selber spare, gebe ich für irgendeine sinnvolle Sache weiter. Das habe ich auch schon bei Christen gehört, sowas.
Herr Winkelbach, wie sieht das im Bahaitum aus mit der Strenge?
Also das ist immer ich mit Gott. Also keiner kontrolliert mich.
Ja.
Es gibt auch verschiedene Ausnahmen. Ich denke auch wie im Islam, bei Krankheit oder im Alter oder erst ab 15 Jahren beginnt die Fastenzeit. Was aber manchmal braucht ist oder was man gerne macht, dass man gemeinsam das Fastenbrechen macht. Also dass man sich Freunde oder Gäste einlädt. Das ist auch so eine Gemeinschaftssache.
Das scheint mir auch im Islam besonders ausgeprägt zu sein. Oder habe ich das missverstanden?
Ja, das ist so. Also das sogenannte Iftar, das wird ja abends abgehalten. Da wird die ganze Familie eingeladen, die Freunde werden eingeladen. Andere Religionsgemeinschaften werden teilweise eingeladen, um zu zeigen, wir feiern mit euch jetzt das Ende dieses Fastentages. Ne?
Mhm.
Außerdem ist dort auch noch so, dass es da am Anfang und am Ende Feste gibt. Am Anfang und Ende der Fastenzeit. Das haben wir übrigens bei den Bahai auch. Am Ende der Fastenzeit steht bei uns das Neujahrsfest, Nowruz, was dann auch in der Regel ein recht fröhliches Fest ist.
Wir haben jetzt ganz wenig nur über das Judentum gesprochen. Was gibt's dazu noch anzumerken?
Das Judentum hat einzelne Fastentage, manchmal auch 2-3 Tage hintereinander, die gefastet werden, teilweise auch streng gefastet werden. Da gibt es also Fastenzeiten von 25 Stunden am Stück. Das ist ganz schön heftig. Es ist vor allem Yom Kippur, der Versöhnungstag, der ein recht strenger Fastentag ist. Aber es gibt auch das sogenannte Esterfasten. Und ich denke noch 2-3 andere Tage im Jahr, wo gefastet wird. Es geht da schon um die Versöhnung mit Gott und dass man das ernsthaft macht und dass man bereit ist, mal ein Opfer zu bringen und nicht einfach so weitermacht wie bisher. Also es geht auch um Schnitt im Leben. Das haben wir übrigens in der Bahai-Religion auch. Das Neujahr, also das Ende der Fastenzeit, soll man seine Einstellung zu anderen Menschen ändern. Das heißt, Feindschaften beenden, Versöhnung anstreben und solche Dinge wird für Nowruz empfohlen.
Ne? Mhm.
Und das ist eben bei den Juden vor allem die Versöhnung mit Gott. Also wenn man sich gar nicht um Religion gekümmert hat und sowas, dann ist eben Yom Kippur der Tag, wo man sich mal drauf besinnen sollte, vielleicht doch mal wieder sich mit Gott zu beschäftigen.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch.
Ja.
Danke, tschüss.
Tschüss. Das war mein Gespräch mit Michael Sturmberger und Helmut Winkelbach. Und eingangs habe ich versäumt zu sagen, dass beide eine ausgeprägte Leidenschaft für den interreligiösen Dialog haben und deswegen auch einige Einblicke in Religionen, denen sie selber nicht angehören. Und wenn man gefastet hat und es ist erfolgreich gewesen, könnte es sein, dass dieser Effekt eintritt. It's gonna be bright.
the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Amy MacDonald war das. This is the life, hieß der Titel. Und wenn wir uns über das Leben Gedanken machen und wie das Leben so spielt, dann spielt auch immer die Kommunikation zwischen Menschen eine Rolle. Und für diese Kommunikation, unter anderem für diese Kommunikation, haben wir eine wöchentliche Rubrik immer mittwochs, die heißt Switch vom Frosch zum Vogel und beschäftigt sich mit gewaltfreier Kommunikation. Also mit der Frage, wie kann man mit Kommunikation vielleicht viele ansonsten etwas konfliktreich ausgehende Situationen viel besser bewältigen. Und da gibt's heute wiederum eine Folge, die trägt den Titel Ausweis.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Neue Woche, neues Glück. Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich freue mich, dass Lukas Osburg und Miriam Binder wieder hier sind. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir besprechen Woche für Woche ein Thema, eine Situation, einen Dialog, einen Konflikt, irgendwie sowas. Und Lukas, du bist Zug gefahren.
Ja, ich bin Zug gefahren gestern Abend und habe erlebt, dass die Schaffnerin ist rumgegangen, wollte die Tickets sehen und vor mir saß eine Person, die wollte zum Deutschlandticket nicht den Personalausweis zeigen. Und ich dachte mir schon, hey, was ist denn da los? Und dann wollte die Person von der Schaffnerin ein Foto machen und die Schaffnerin hat sich weggedreht und hat gesagt, das steht in den Geschäftsbedingungen, bitte zeigen Sie mir jetzt einen amtlichen Lichtbildausweis. Ich glaube, so ist der korrekte Begriff. Ja. Und innerlich konnte ich mich entscheiden zwischen, auf welche Seite gehe ich jetzt oder vielleicht auch einfach ziehe ich mich zurück, sage ich gar nichts. So, also so innerlich entscheiden mit, wieso stellt sich dieser Mensch jetzt an und zeigt nicht einfach seinen Ausweis oder halt dicker Respekt wirklich an die Schaffnerin, wie sie reagiert hat, wie ruhig und freundlich sie geblieben ist. Genau, ich habe mich rausgehalten. Ich war echt dolle erschöpft an dem Abend und habe einfach nichts gemacht.
Und nur zum Verständnis, dass der Fahrgast ein Foto machen wollte, das verstehe ich jetzt nicht so ganz als...
Der wollte sich den Namen von der Person merken, von der Schaffnerin. Und
hätte, um sich dann zu beschweren oder irgendwas. Ja,
dachte ich mir nur so, kannst du doch auch aufschreiben, aber hat schon deine guten Kunde dafür.
Ja, und vor allem ist das ja jetzt, hat sie sich ja nicht falsch verhalten eigentlich. Nee. Na gut, er dachte das vielleicht. Ja, was dachte er denn eigentlich? Was könnte er denn gedacht haben? Gefühlt und bedürfnisst sein. Oder?
Also ich finde es manchmal ja herausfordernd, mich in so eine Situation hineinzuversetzen, weil das für mich gar kein Thema wäre.
Ja.
Na gut, wenn du ein gefälschtes Deutschland-Ticket hast, möchtest du natürlich deinen Ausweis nicht zeigen, ne?
Ist ja klar. Genau.
Also der will seinen Ausweis nicht zeigen. Was ist in dem lebendig? Also so Gedanke wahrscheinlich, ich zeig dir das jetzt nicht. Ich zeig ihnen das jetzt nicht. Stimmt, sie hat auch, das fand ich echt stark, sie hat reagiert mit, erstmal duzen wir uns nicht.
Grenzen setzen.
Ja.
Klar, genau. Grenzen setzen.
Ich möchte meinen Ausweis nicht zeigen.
Na, Selbstbestimmung, Autonomie. Ah, ja, klar. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich tun soll. Vielleicht sowas?
Ja. Ja. Und dann wahrscheinlich auch aufgebracht. Ja, wenn Selbstbestimmung oder Autonomie, wenn das zu kurz kommt, dann reagieren die Menschen meist aufgebracht oder verärgert. Ja, vielleicht ist es das auch schon, nur das, ja. Also nur in Anführungsstrichen, weil es wahrscheinlich ziemlich lebendig war in dem Moment bei ihm.
Und es muss ja manchmal, es muss ja nicht der bunte Blumenstrauß sein. Das ist ja auch schön, Klarheit zu haben, wenn es ein, zwei Themen sind, die da hervorstechen. Geht ja gut. Und was könnte jetzt in der Fahrkartenkontrolleurin vorgegangen sein?
Also ich wäre an ihrer Stelle, ich weiß nicht, ob das gewesen ist, ich wäre an ihrer Stelle angepisst gewesen. Also so mit den Gedanken, schon wieder so jemand, der das nicht zeigen will.
Ja, ist aber, schon genervt. Also,
sie wirkte nicht so nach außen. Mhm. Vielleicht war sie es auch nicht, ja.
Weil sie auch nur, also geht vielleicht auch um Leichtigkeit, Einfachheit.
Ja, sie hat das auch gesagt, dann mit dem, das steht in den
Geschäftsbedingungen.
In den Geschäftsbedingungen, genau.
Hat man eigentlich immer irgendein Gefühl? Oder könnte man auch sagen, die hat einfach gerade gar kein Gefühl? Sie funktioniert einfach.
Kann man lange drüber philosophieren. Meiner Meinung nach kann es auch manchmal einfach neutral sein. So wie ich gebe eine Information weiter und frage dann, wie geht es jetzt mit der Information? Okay, neutral. Meiner Meinung nach geht das.
Manchmal kann man es nicht so richtig zuordnen, oder? Also auch wenn man sich selber, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich gucke auch manchmal, wie geht es mir denn jetzt gerade? Finde ich da überhaupt einen Begriff oder nicht? Also welche Gefühle sind gerade da? Ist manchmal gar nicht so leicht, ja.
Ja, finde ich total oft. Weil sie, glaube ich, auch, also Gefühle in sehr unterschiedlichen Intensitäten auftreten.
Ja.
Und wenn sie halt ganz klein sind, dann sieht man sie vielleicht gar nicht.
Ja.
Genau.
Okay, also entweder ist sie genervt oder vielleicht hat sie auch gar nicht so große Gefühle, sondern macht einfach ihren Job.
Ja, vielleicht ist sie tatsächlich auch ganz gelassen und leicht und entspannt.
Vielleicht auch, ja.
Weil für sie gibt es die Klarheit und gibt es die Orientierung, worum geht, was, genau, Sicherheit.
Vielleicht weiß sie ja auch jetzt, was zu tun gibt, wenn jemand den Ausweis nicht zeigen will. Sie hat auch was notiert in ihr Gerät. Ja, kann sein, dass sie damit auch entspannt ist, ja.
Und das ist ja sehr schön, also wenn einem so was gelingt. Könnte natürlich sein, dass auf der anderen Seite die Person dadurch noch mehr aufgebracht wird. Oder noch emotionaler präsent ist. Aber ja.
Haben wir eigentlich in der Situation gerade einen Konflikt? Ist irgendwas?
Also wenn die Schaffnerin entspannt ist und der andere sein Thema mit Selbstbestimmung hat, dann ist es kein Konflikt, dann ist es nur ein Problem, dann ist es nur auf der einen Seite.
Problem ist einseitig und Konflikt ist zweiseitig.
Genau, ja. Probleme sind meistens leichter zu lösen, weil die andere Person ist halt nicht wirklich, also hat kein Thema gerade und kann einfach nur zuhören.
Ja. Und warum wir jetzt drüber sprechen, ist, weil du es beobachtet hast und interessant fandest, was da gerade passiert.
Also wenn die Schaffnerin, also vielleicht war sie ja auch angespannt, wenn sie angespannt gewesen ist oder frustriert oder genervt, dann ist es schon ein Konflikt, ja, weil auf beiden Seiten Bedürfnisse zu kurz kommen.
Und das ist ja ganz spannend, Wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass wir eben nicht über den Konflikt gesprochen haben, sondern über das Thema Wertschätzung und Danke. Und man kann sich auch solche Alltagsthemen anschauen, wo es jetzt nicht unbedingt zu dem riesengroßen Streit kommt, der irgendwie in irgendeiner Form eskaliert, sondern wo uns generell ein bisschen mehr Zeit gegeben ist, um zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich gerade da. Und das ist zum Beispiel so eine Situation, ne? So mit Blick auf das Thema Üben. Wie könnte das denn jetzt gerade sein für die Person oder für die andere?
Ja, und vielleicht auch die Frage, wo fühle ich mich wohl? Also wahrscheinlich haben sich beide Personen nicht wohl gefühlt, oder?
Mhm. Ja, stimmt, das könnte auch sein, dass die Schaffnerin sich einfach unwohl gefühlt hat. Kann auch sein, genau, ja.
Ja, und die andere Person, für die war das jetzt auch nicht der beste Moment des Tages wahrscheinlich. Außer ich habe heute vor zu pöbeln und jetzt endlich
habe ich es.
Genau. Oh yes, den ganzen Tag drauf gewartet, ist schon Abend.
Und dann reagiert die so entspannt, oh Mann.
Genau, ja. Spannend auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr beruhigend zu hören, dass... Also es wird sicherlich auch nicht jedem und jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter gelingen als Fahrkartenkontrolleur. Es kommt ja auch immer drauf an, was hat man den Tag über oder in der eigenen Schicht schon erlebt. Also ich finde das ganz, ganz schön zu hören, beruhigend zu hören, dass man so reagiert auf eben diese Situation, um es zu deeskalieren oder um wirklich auch das Feuer daraus zu nehmen. Ne? Ja. Du kannst ja in so einem Zug nirgendwo hin. Wo willst du denn hin?
Ja. Na? Wie ging es denn eigentlich aus?
Da habe ich dir nicht mehr zugehört, das weiß
Lukas,
ich nicht.
Lukas! Das Wichtigste! Hat sie ihn rausgeschmissen? Hat er doch noch einen Ausweis gefunden?
Haben also
sie
ich bin in der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Ach so. Und
wenn jetzt eine der zwei Personen zuhört, bitte meldet euch.
Genau. Meldet euch gern.
Schreibt eine E-Mail an switch@radio-frei.de.
Was war da lebendig? Was ist lebendig in dir, wenn du an die Situation zurückdenkst?
Genau. Schön.
Unrealistisch, aber wer weiß.
Vielleicht.
Vielleicht.
Die Welt ist so klein.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, stimmt das?
Ja.
Wenn ihr da draußen an den Geräten Lust habt, eine E-Mail an uns zu schreiben mit einem Beispiel, was ihr selber erlebt habt, was wir hier besprechen können, dann könnt ihr eben diese E-Mail-Adresse benutzen, switch@radio-frei.de.
Ja, bitte, schickt was ein.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Switch vom Frosch zum Vogel. Und die Situation, die in diesem Beitrag beschrieben wurde, die Ausgangssituation, die hat, glaube ich, jeder, der etwas häufiger mit der Bahn unterwegs ist, schon mal erlebt. Mit allerdings ganz unterschiedlichem Ausgang. Ich habe das bis hin zum Konflikt erlebt, mal miterlebt, nicht selber agiert, aber miterlebt, dass dann in einem Bahnhof die Schaffnerin, das war in dem Fall allerdings ein Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Betreffenden aus dem Zug rausschmeißen wollte und der wollte aber nicht gehen und dann hat der Zugführer gesagt, ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis derjenige entweder seinen Ausweis gezeigt hat oder gegangen ist und das rief dann natürlich die anderen Mitreisenden auf, sich da auf eine Seite zu schlagen. Und da kann man nun raten, auf welche Seite die sich geschlagen haben. Aber so eine Situation passiert relativ häufig und ich muss genauso wie jetzt in dem Gespräch auch schon sagen, ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie gut diejenigen, die auf der Seite der Bahn die Fahrkarten kontrollieren, mittlerweile ausgebildet sind und wie professionell sie mit einer solchen Situation umgehen. Ich habe zur Kommunikation einen Titel, der vielleicht dazu passt.
For 27 years I've been trying to believe and confide in different people I've Some of them got closer than others, and some wouldn't even bother, and then you came around. I didn't really know what to call you, you didn't know me at all, but I was happy to.
The Cardigans waren das mit Communication. I Disconnect endete dieser Song. Ich blicke jetzt auf einen Tag an diesem 4.3., an dem das älteste Naturschutzgebiet der USA, das Hot Springs Preserve in Arkansas, das wurde 1832 ausgewiesen. Und am 4. März 1921, also vor 105 Jahren, wurde es zum Nationalpark gemacht. Dieses Hot Springs Preserve in Arkansas war zwar das älteste Schutzgebiet der USA, aber es war, als es 1921 zum Nationalpark wurde, nicht der erste Nationalpark in den USA. Der wurde nämlich am 1.3.1872, also auch Anfang März, ausgewiesen. Und zwar hat da der US-Präsident Ulysses Grant den Yellowstone-Nationalpark kraft Gesetzes als ersten Nationalpark der Welt geschaffen hat. Und diese Erinnerung an diesen 4.3., die nehme ich zum Anlass, auch auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die morgen Abend in der offenen Arbeit stattfinden wird. Die offene Arbeit lädt nämlich zu einer Veranstaltung ein, die den Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Umweltbewegung richtet. Unter dem Titel Umweltbewegung gestern und heute spricht der renommierte Umweltaktivist und Autor Dr. Paul Ernst Dörfler über ökologische Herausforderungen und gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten. Dörfler veröffentlichte schon 1986 das damals viel beachtete Buch Zurück zur Natur im Urania Verlag Leipzig. Das Werk gilt bis heute als ein wichtiger Impulsgeber für ökologisches Bewusstsein. 1982 kündigte er aus Protest gegen die Geheimhaltung von Umweltdaten seine Stelle als Ökochemiker im staatlichen Umweltinstitut in Berlin. Und besondere Verdienste erwarb er sich im Einsatz für den Schutz einer naturnahen Elbe. Seine Themen Natur, Umwelt, Gesundheit und nachhaltige Lebensweisen prägen sein Wirken bis heute. Und morgen Abend um 19.30 Uhr, wie gesagt, in der offenen Arbeit Allerheiligenstraße 9, liest er aus seinen Büchern, berichtet aus mehreren Jahrzehnten Umweltengagement und diskutiert mit dem Publikum über aktuelle ökologische Krisen sowie konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine lebenswerte Zukunft. Dieses Thema ist meiner Meinung nach sowieso im Moment ein wenig auf der Bedeutsamkeitsliste der Nachrichten nach hinten gerückt und man kann nur jede Gelegenheit nutzen, um es wieder an die Oberfläche zu spülen. Das kann ich deswegen sagen, weil ich ja nun in meiner persönlichen beruflichen Vergangenheit mit Umweltschutz einiges zu tun hatte und ich werde mal schauen, ob ich da morgen Abend wieder mal in die offene Arbeit gehen kann, um darüber vielleicht zu berichten und mit Dr. Dörfler vielleicht auch ein Gespräch zu führen. Müssen wir mal sehen. Ähnlich wie Communication haben Dire Straits einen Titel auf den Markt gebracht vor einigen Jahren. Der klingt so ähnlich, besagt aber etwas ganz anderes. Der heißt nämlich Communique. Und das ist natürlich auch etwas anderes als Communication. Dire Straits hört ihr jetzt. Communicate. Say that he's been Dire Straits waren das. Und danach habe ich noch einen weiteren Weltersten. Gerade eben hatten wir das welterste Naturschutzgebiet in den USA. Und jetzt haben wir auch an einem 4. März zu verankern die erste Mustermesse der Welt. Die ist nämlich im Jahre 1895 an einem 4. März in Leipzig eröffnet worden. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es natürlich vorher auch schon Messen gab, aber die traditionellen Warenmessen sind durch die zukünftigen Musterschauen abgelöst worden und machten Leipzig zum Welthandelsplatz. Seit dem Beginn der europäischen Messegeschichte, die ist schon bis ins 7. Jahrhundert zurückzuverfolgen, wurden Messen als Warenmessen abgehalten. Das bedeutete, der Händler nahm seine Messgüter mit zum jeweiligen Messestandort, um sie dort zu präsentieren und zu verkaufen. Auch die im Mittelalter abgehaltenen Champagnermessen, die damals von europaweiter Bedeutung waren, funktionierten nach diesem Prinzip. Also so etwas wie mobile Geschäfte, die sich über die Messen in Deutschland oder Europa bewegt haben und dort verkauft haben. Als sich im 12. Jahrhundert im Bereich des heutigen Deutschlands regionale Messenetze, im Besonderen an den zwei bedeutenden europäischen Handelsstraßen, der Via Regia nämlich und der Via Imperii, bildeten, übernahm man dieses Konzept. Die Geschichte der Mustermesse ist eng mit der Messegeschichte der Stadt Leipzig verbunden, die am Kreuzungspunkt dieser beiden Handelswege lag. Sie entwickelte sich infolge der Erhebung zur Reichsmessestadt. 1497 war das schon, und durch zahlreiche Privilegien des Kaisers Maximilian I. zum Primus der Handelsplätze in Deutschland. Es entwickelte sich naturgemäß dann auch in dieser Stadt ein einflussreiches Handelsbürgertum. Anfang des 19. Jahrhunderts kam es vereinzelt vor, dass die Händler nur noch Muster ihrer Produkte mitnahmen, denn mit der im 18. Jahrhundert einsetzenden industriellen Revolution entstanden neue Absatz- und Vertriebswege. Die Waren konnten plötzlich in großer Stückzahl schneller in gleicher Machart und Qualität produziert werden. Der Versandhandel entwickelte sich, die Waren wurden immer schneller transportiert und der neue Beruf des Handelsvertreters entstand. Außerdem entfielen durch die Gründung des Deutschen Reiches für die Städte wichtige Handelszölle. Diese Faktoren stürzten die Messestädte klassischer vorheriger Natur europaweit in eine tiefe Krise. Vor allem die bedeutende Leipziger Messe musste um ihre weitere Existenz bangen. Denn auch die neuen und revolutionären Erfindungen wie beispielsweise die Dampfmaschinen oder die Eisenbahnen konnten in den größten teils mittelalterlichen Handelshöfen der Leipziger Innenstadt nicht verkauft werden, geschweige denn dahin transportiert. Auch verlor das kaiserliche Messeprivileg seine Gültigkeit. Es gelang jedoch, von dieser Entwicklung zu profitieren, denn man entwickelte 1895 eben das völlig neue Mustermessekonzept. Die Kaufleute hatten nun die Möglichkeit, eine Vielzahl von Produkten mit auf die Leipziger Messe zu nehmen und von jedem Produkt nahmen sie nur ein entsprechendes Muster mit, welches dann in den neu errichteten Mustermessehäusern ausgestellt wurde. Diese Muster konnten von den Interessenten detailliert betrachtet und ausprobiert werden und wurden dann, wie heute üblich, bestellt und geliefert. Die Mustermesse verbreitete sich mit ihrem breiten Angebot an Konsum- und Investitionsgütern im 20. Jahrhundert weltweit und ist bis heute der übliche Messetyp. Infolge der Umstellung der Warenmesse zur weltweit ersten Mustermesse stieg Leipzig bis zum Zweiten Weltkrieg zum Welthandelsplatz und nach der Völkerschlacht bei Leipzig wieder zur reichen Bürgerstadt auf. Mittlerweile haben sich die Rahmenbedingungen für Messen natürlich auch wieder neu organisiert und verändert. Das Internet spielt eine ganz andere Rolle, die Möglichkeit, auf die Ferne sich Dinge anzusehen und auch sogar auszuprobieren, gibt es mittlerweile und deswegen ist das mit den Messen auch nicht mehr, hat das mit den Messen auch nicht mehr die Bedeutung, die es früher mal hatte. Aber man sieht an diesem Beispiel mit Leipzig, wenn Sturm aufkommt, gibt es Leute, die bauen Windmühlen, so hat das Leipzig gehandhabt mit der Mustermesse und andere, die bauen einfach Mauern in der Hoffnung, dadurch den Sturm abhalten zu können. Das geht oft schief, vielleicht nicht immer, aber oft. Und wenn man nicht so genau weiß, wie es weitergeht, dann ist es ein bisschen schwierig.